Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 82. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
Unsere zwei Themen dieser Woche: Politiker, die im Luxus schwelgen. Was ist eigentlich angemessen an Spesen und an Gehältern für die Volksvertreter in unseren Ländern und wie groß sind die Unterschiede? Und unser zweites Thema: Hunde,
endlich,
hat Matthias vorgeschlagen.
Endlich Hunde, endlich kümmern wir uns um die Frage, die mich während meines ganzen Urlaubs umgetrieben hat. Was ist mit Straches Hund?
Ey, was ist los mit dir? Ich meine, woher kommt diese Besessenheit? Es ist...
Okay. Ich habe ein Herz für Tiere.
Nein, stopp, jetzt aus, mach Platz, Matthias. Ich kann es nicht mehr hören. Deine Hunde kommen als zweites dran. Jetzt erstmal um was ganz, 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 ganz Ernsthaftes.
Ja, österreichische Skandale. Ich will über Hunde reden.
Du hast ja recht. Es ist tatsächlich eigentlich so, dass wir jede Woche die Sendung mit irgendwelchen österreichischen Skandälchen füllen könnten.
Bei uns ist halt was los.
Ja, bei euch ist was los. Es ist also ein bisschen monoton auf Dauer. Dieses Mal haben wir es ein bisschen gedreht, weil uns aufgefallen ist, nach der Nationalratswahl in der vergangenen, vor anderthalb Wochen mittlerweile, dass es wohl offenbar nicht die Ibiza-Geschichte war, über die wir ja sehr viel geredet haben in dieser Sendung, sondern andere Skandale, die Heinz-Christian Strache und der FPÖ dann am Ende wohl doch noch so richtig geschadet haben, nämlich die Spesengeschichte. Was war da los, Florian? Erzähl nochmal.
Also wir haben vergangene Woche eh schon drüber gesprochen, dass Matthias da irgendwie gemütlich durch Italien getingelt ist. Aber um dich mal auf den Stand zu bringen, lieber Herr Daum, also kurz vor den Wahlen kam noch raus, dass Strache zusätzlich zu seinem regulären Gehalt noch 10.000 Euro Spesen von seiner Partei bekam, monatlich wohlgemerkt, und einen Mietzuschuss von 2.200 Euro fürs Haus, in dem er mit seiner Frau wohnt. Und zusammen hatten sie ein Einkommen von mehr als 40.000 Euro und das kam echt extrem schlecht an.
Also stopp. 40.000 Euro im Monat?
Ja.
Hoppla.
Und ich meine, seine Frau Philippa Strache, die hatte immer gesagt, sie war ja FPÖ-Tierschutzsprecherin.
Auch ein Herz für Tiere.
Auch ein Herz für Tiere.
Oh Gott. Noch ein Grund, die Straches nicht zu mögen. Aber dazu später mehr.
Naja, nein. Also, und sie hat immer gesagt, sie macht das ehrenamtlich, also die Funktion sei ehrenamtlich, und sie bekam aber wohl 9.500 Euro Gehalt von der Partei. Und das macht halt alles keinen schlanken Fuß.
Entschuldigung. 9.500 Euro für irgendwie ein paar Facebook-Posts raufhauen im Monat?
Im Monat.
Boah, das ist schon echt, echt happig. Und mal ganz abgesehen davon, dass ich jetzt ehrlich gesagt nicht allzu traurig bin, dass die FPÖ ein paar Stimmen verloren hat wegen dieser ja echt absurden Spesenregelung. Was ich halt fatal daran finde, ist, dass es mal wieder in das Klischee des raffgierigen und auf großem Fuß lebenden Politikers einzahlt. Ne?
Ja, wobei halt das Klischee wird immer dann bemüht, wenn man einen Politiker oder Politikerin blöd findet und sie möglichst schlecht aussehen lassen will.
Ja gut, aber der Unterschied ist halt schon, oder es geht halt auch darum, wie positionierst du dich als Politiker, wenn du dich so als ein Politiker aus dem Volk und für das Volk positionierst und dann 9.500 Euro, deine Frau 9.500 Euro kassiert für Twittern und Facebook-Postings online stellen, dann ist es halt schon etwas schwieriger. Weil ich meine, also vor allem auch diese 10.000 Euro Spesen im Monat, ich meine, für mich auch als Schweizer sind die nicht gerade ein Zeichen von Bescheidenheit, um es mal so auszudrücken.
Wenn es der Zürcher sagt, dann muss was dran sein.
Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, wie würde ich 10.000 Euro Spesen im Monat auf den Kopf hauen? Das braucht noch was.
Wir gehen einfach jeden Abend essen. Und ja, zwar aber, so richtig aber, in Zürich. Wobei in Zürich reicht es für Pizza und Apfelsaft. Nein, aber was Strache bekam, das war in einem Spesenkonto von der Partei.
Ja gut, aber okay, aber ich meine, das ist ja schon der Unterschied jetzt zum Beispiel im Gegensatz zu Schweiz. Also bei uns erhalten die Parteien kein Geld vom Staat und bei euch werden die ja mit dieser Parteienfinanzierung auch über Steuergelder finanziert. Also als Österreicher hätte ich da jetzt schon so mäßig, fände ich das schon so mäßig cool. Aber ja, es ist auch dann mit Steuergeld, das da reinfließt.
Genau, also es ist immer zum allergrößten Teil Steuergeld. Die Parteien kriegen natürlich schon auch noch Spenden, wobei die nicht sehr hoch sind bei den Freiheitlichen. Und übrigens, also ganz grundsätzlich, die Spesen für Abgeordnete, also für Nationalratsabgeordnete, die sind in Österreich echt genau geregelt. Also da gibt es das Bundesbezügegesetz. Und da steht zum Beispiel drinnen, jeder hat Anspruch auf Fahrt-, Wohn- und Bürokosten von 550 Euro monatlich. Wobei bei den Fahrtkosten bei einer gewissen Entfernung noch ordentlich was dazukommt, wenn Kärnten, Tirol oder Vorarlberg wohnt, darf fliegen. Und einfach so mal, um ein Gefühl für die Gesamtsumme zu geben, das ist jetzt nicht von der Partei oder von den Parteien der Abgeordneten, sondern von dem, was das Parlament bezahlt. Da wurden 2017 3,6 Millionen Euro für Abgeordnetenspesen ausgegeben in Österreich.
Okay, also das Spielergehalt eines mittelklassigen Bundesligaspielers, eher unterklassig. Ich finde das ehrlich gesagt überhaupt nicht viel. Und 550 Euro im Monat, das kommt mir extrem wenig vor. Was sollen die denn davon alles bezahlen? Ihre Büros und ihre Unterkunft in Wien, wenn sie dann zu den Sitzungswochen fahren und die Fahrten nach Hause, das reicht doch nie im Leben.
Ich meine, das reicht knapp mal fürs Hundefutter. Also.
Also ich meine, wir wissen, dass in Wien die Wohnungen billig sind. Ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, aber so billig kann es nicht sein.
Genau, also ich meine, Büros werden ja gestellt. Also es gibt ja die Clubräumlichkeiten der einzelnen Fraktionen. Für Mitarbeiter gibt es auch noch mal extra Geld. Und bei den Fahrten kommt schon noch mal ordentlich was dazu. Also pro halbe Stunde Fahrzeit noch einmal 275 Euro. Und eben Mitarbeiter kommen dazu und ja.
Da muss ich jetzt aber ehrlich gesagt mal, das klingt ja relativ kompliziert, was man alles extra nachweisen muss und dann 275 Euro.
Du brauchst immer Belege dazu.
Pro halbe Stunde. Ich finde ja ehrlich gesagt die deutsche Regelung ausnahmsweise mal irgendwie eleganter. Da kriegt nämlich einfach jeder Abgeordnete eine Bankart 100, erster Klasse, also quasi einen Freifahrtsschein, jeden Zug der Deutschen Bahn in Deutschland zu benutzen, und zwar in der ersten Klasse, und kann also unbegrenzt hin und her fahren, ohne das einzeln abrechnen zu müssen. Und das finde ich angemessen und unkompliziert. Sonstige Dienstreisen, zum Beispiel mit dem Flugzeug, müssen natürlich auch einzeln abgerechnet werden. Also die können jetzt auch nicht einfach mit der Lufthansa jede Woche nach New York jetten. Dazu kommen dann noch 12.000 Euro pro Jahr für Büroausstattung in Berlin, also Computer und so Zeugs. Und dann nochmal knapp 4.400 Euro pro Monat für ein Büro im Wahlkreis. Da müssen sie ja auch irgendwie präsent sein. Und wenn sie da Feste feiern oder Leute einladen oder Veranstaltungen organisieren, alles, was sonst noch so anfällt an Kommunikationsmaterial und solchen Dingen, dafür sind diese 4.400
Euro. Ist auch das Gehalt von einem Mitarbeiter in diesem Büro?
Nee, das ist auch nochmal extra. Ah, okay. Also beziehungsweise, da bin ich mir exakt nicht sicher. Es kann sein, dass die Wahlkreismitarbeiter darüber mitfinanziert werden müssen, aber die Berliner Mitarbeiter nicht.
Okay, also was mich an der ganzen Debatte stört, und zwar jedes Mal, wenn sie aufkommt und egal, wen sie betrifft, ob an Grünen, an FPÖler, an ÖVPler, SPÖler, was auch immer, also man hat doch jedes Mal, oder es wird einem jedes Mal eingeredet, Politikerinnen und Politiker sollten so wenig wie möglich bekommen. Und da wird dann ein Sebastian Kurz gefeiert, der öffentlichkeitswirksam Holzklasse fliegt, was im Übrigen nicht stimmt. Der ist schon auch mal mit einem Privatjet rumgeflogen, aber das bindet er halt nicht jedem auf die Nase. Das kam raus, als der Wiener Verwaltung die Buchhaltung geleakt bekam. Und ganz ehrlich, ich finde nicht, dass der österreichische Bundeskanzler Economy fliegen muss. Und er, wie auch alle anderen Politiker, sollen ordentlich verdienen und auch kein allzu knauseriges Spesenkonto haben.
Wobei man aber kurz sagen muss, wenigstens ist es so slim fit, dass er in der Economy noch Platz hat, auch in innereuropäischen Flügen, von dem her.
Lustig.
Ja, aber ganz schön lang ist er ja schon. Also Beinfreiheit, weiß ich nicht so genau. Ich würde ja gerne widersprechen, Florian. Aber ich sehe es ehrlich gesagt genau wie du. Ich halte die Forderung nach niedrigeren Diäten und generell weniger Geld für Politiker, die kommt ja immer wieder auf, auch für wirklich eine der bräsigsten Formen vom Populismus, also von Hass.
Jetzt muss ich einmal nachfragen, was ich sonst bei Matthias macht. Bräsig?
Bräsig? Oh Gott, wie kann man denn bräsig erklären? So ein bisschen dumpf. Backig, hohl, denkfaul, ja, bräsig ist man, wenn man verkatert ist und aufgewacht ist und dann so ein bisschen in der Gegend rumpöbelt. So, das ist für mich bräsig. Also bräsig ist ein körperlicher Zustand, aber auch ein geistiger Zustand. Das geht ja sehr schön ineinander über. Bräsig ist jedenfalls diese Form des Populismus, und es ist ja auch nicht so, als wären diese Bezüge so absurd hoch, ja. Es waren so, als der Deutsche Bundestag eingeführt wurde, also nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sich die Diäten, also die quasi die Gehälter der Bundestagsabgeordneten an den Gehältern der obersten Bundesrichter orientiert, aber da hinken sie mittlerweile hinterher. Also die Gehälter der Richter sind schneller gestiegen als die der Bundestagsabgeordneten. Man kann also nicht davon reden, dass es besonders drastisch wäre. Die kriegen fast 1.000 Euro weniger mittlerweile. Und das finde ich eigentlich fände ich es angemessen, wenn ein deutscher Bundestagsabgeordneter das gleiche kriegt wie ein Richter an einem der höchsten Gerichte. Aber Matthias, was kriegen denn die Abgeordneten bei euch im sparsamen Zürich und in der sparsamen Schweiz so?
Also gut, sie kriegen es in Bern. Leider sind wir nicht Hauptstadt. Aber egal, offiziell oder inoffiziell?
Unterm Strich.
Also ist eben schwer zu sagen, ist kompliziert. Also ich meine, offiziell sind National- und Ständerat, also die beiden Parlamentskammern und beziehungsweise deren Mitglieder immer noch Teil des sogenannten Milizsystems. Das heißt, eigentlich haben die Parlamentarier neben ihrem Mandat noch einen anderen, quasi einen richtigen Job. Aber weil die Arbeitsbelastung in den Räten stetig zunimmt, also hat die Schweiz eigentlich de facto auch so ein Semi-Berufsparlament.
Zahlen, Matthias, Zahlen.
Also je nach, es ist wirklich kompliziert, je nach Anzahl Sitzungstagen und Funktionen, die ein Parlamentarier oder eine Parlamentarin hat, kommen die dann so mit Honorar und Spesen auf irgendwie 130.000 bis 140.000 Franken pro Jahr und Person. Darin inbegriffen sind aber 33.000 Franken, das sind nämlich die Spesen, mit denen sich die Parlamentarier auch ihren eigenen Stab finanzieren müssen. Also personell sind die im Vergleich mit Österreich und Deutschland recht stark, also krass unterdotiert. Und
Moment. Sie haben 33.000 Franken im Jahr für Personal. Was ist das denn für ein 20?
Das ist eine Stelle, oder?
Ja, das ist so ein Studentenjob, ein besserer. Aha. Nee, also wow. Das ist wirklich, also der Punkt ist, also das ist jetzt wirklich kein Witz. Also generell ist eigentlich das, der Parlamentsbetrieb oder der politische Betrieb in der Schweiz unterfinanziert auf dieser Ebene. Auf anderen Ebenen dann, wenn es um Kampagnen etc. geht, zum Teil überfinanziert, aber hier wirklich ja teilweise krass unterfinanziert. Dazu kommen aber eben zu diesen Beträgen kommen dann noch Spesen für Essen, Reisen, Übernachtungen und auch, also unter anderem auch ein, ähnlich wie in Deutschland, so ein Generalabonnement erster Klasse für die SBB hier.
Du hast von einem inoffiziellen Teil gesprochen, das ist ja mindestens genauso interessant, was ist denn das?
Genau, also der Clou an diesem Milizsystem ist eben, die Idee ist, du hast einen normalen Job, bist Bauer, Bierbrauer, Anwalt oder von mir aus auch Journalist und bis nebenbei noch Parlamentarier. Und heute ist es aber vor allem auch so, dass viele Parlamentarier für Unternehmen und oder Verbände.
Stopp. Matthias, ja. Nur kurz als Zwischenfrage. Milizsystem ist also das, was man in Deutschland so abschätzig Feierabendparlament nennt, ja? Also Leute, die andere Jobs haben und nur so nebenher Politiker sind.
Genau. Ah. Aber geht davon aus, dass so ein Nationalratsmandat heute einem 80% Pensum entspricht, was viel mehr ist als früher. Auf jeden Fall, also diese Parlamentarier, die sind ja dann auch für Unternehmen und Verbände attraktiv. Da sitzen sie halt dort irgendwie in einem Verwaltungsrat oder in einem Vorstand und so kommt nochmals, je nachdem wie geschickt man es anstellt, ordentlich Geld rein. Also ich habe da ein paar Beispiele rausgesucht. Der heutige FDP-Bundesrat Ignazio Cassis, als er noch im Nationalrat saß, da war er Präsident des Krankenkassenverbands Cura Futura und kassierte dafür 180.000 Franken im Jahr. Anderes Beispiel auch aus der Gesundheitsbranche. Lorenz Hess ist ein BDP, also ein mittelbürgerlicher Nationalrat. Der bekommt für das Präsidium der Krankenkasse Visana gut 140.000 Franken. Und noch ein Beispiel, also zum Beispiel der Gewerkschafter Corrado Pardini, der ist bei der Unia für ein 70% Pensum angestellt und erhält dort 110.000 Franken brutto im Jahr, aber eben halt quasi in Anführungszeichen daneben dann noch ein Pensum mit 80% als Nationalrat. Und hier geht's, also das eine ist hier die Geldfrage, also wie du halt da auch noch Geld reinkommt. Das ist die eine Frage, aber halt auch stark, das geht jetzt etwas hier vom Thema weg, wie stark dürfen Lobbying und Politik miteinander verflochten sein? Also hast du ein Beispiel, eben ein Präsident einer Krankenkasse, der gleichzeitig in der Nationalrätlichen Gesundheitskommission sitzt.
So. Ich finde es ja gerade bei deinem letzten Beispiel, bei diesem Menschen, der eine 70% Anstellung hat und dann noch ein 80% Pensum im Nationalrat, hat auch eine Frage des Schlafes, oder? Ich meine, der Typ arbeitet dann offiziell 150%, der kann eigentlich gar nicht mehr schlafen. Also diese Nebenverdienste gibt es in Deutschland natürlich auch, diese Nebeneinkünfte von Abgeordneten, die dürfen das und das finde ich auch okay, aber da wäre niemals ein Krankenkassenpräsident im Parlament, das würde dann einen riesigen Aufstand geben. Ich glaube ja aber, dass was die Gehälter von Politikern angeht, also die Diäten, also die eigentlichen Einkommen, die offiziellen Einkommen, wie du es genannt hast, Matthias, dass sich viele in Deutschland zumindest vor allen Dingen darüber aufregen, dass die Abgeordneten sich da quasi selbst die Gehälter erhöhen können. Ne? Denn wer sollte es sonst machen? Sie machen es halt selbst. Sie sind ja die Instanz, die Dinge entscheiden kann. Sie sind ja die Gesetzgeber. Davon träumt man natürlich auch als normaler Arbeitnehmer und das sieht halt erstmal irre nach Willkür aus. Und was ich total interessant fand, was ich rausgefunden habe bei der Recherche jetzt vorher, wusste ich vorher auch nicht, dass sie das nicht freiwillig machen. Also die Abgeordneten, die hätten eigentlich gerne einen Automatismus eingeführt, schon vor vielen Jahrzehnten, dass ihre Diäten sich automatisch miterhöhen, zum Beispiel mit den Gehältern der obersten Richter, ich sprach davon schon, oder meinetwegen mit einer Anpassung an steigende Preisniveaus, dass eben nicht andauernd im Parlament die Parlamentarier zusammensitzen und einen Beschluss fassen müssen, so jetzt erhöhen wir uns unsere Diäten um so und so viel Euro. Das dürfen sie aber nicht. Sie müssen das selber entscheiden. Das Verfassungsgericht hat sie dazu 1975 gezwungen. dass die Parlamente öffentlich über ihre Diäten verhandeln müssen, damit die Bevölkerung eben ab und zu mal mitbekommt, wie viel Geld die Abgeordneten so erhalten. Und ich finde ehrlich gesagt dieses Urteil ziemlich absurd, denn es ist ja kein Geheimnis. Also auch sonst wäre ja einsehbar, wie viel Parlamentarier an Diäten erhalten, auch wenn sie nicht das jedes Mal im Parlament beschließen müssten. Ich hatte das wirklich für eine ziemlich bescheuerte Regelung, da der Bevölkerung immer einen Anlass zu geben, zu sagen, ah, die Parlamentarier erhöhen sich mal wieder das Gehalt.
Also ganz kurz noch ein Einwurf zu vorher. Also bei uns ist es auch völlig normal, dass Nationalratsabgeordnete Nebentätigkeiten haben. Also der überwiegende Teil aller Abgeordneten hat noch nebenbei einen Job, sei das als Funktionär oder auch ganz normalen Job in der Privatwirtschaft. Er muss allerdings die Nebeneinkünfte transparent machen, also die kann man einsehen. Das andere zu den Politikergehältern ist ja, es ist für uns auch immer ein Drama, wenn die erhöht werden sollen. Also derzeit kriegen Nationalratsabgeordnete 8.930 Euro brutto im Monat, 14 Mal im Jahr. Und an und für sich ist vorgesehen, dass das Gehalt automatisch mit der Inflation erhöht wird. Also so wie ihr das offenbar haben wollt, jetzt Lenz. Aber es wurde schon ein paar Mal auch in diesem Jahr wieder ausgesetzt. Und da geht es dann immer darum, dass man mit gutem Beispiel vorangehen will und sich im Verzicht übt und solche Sachen. Das ist eigentlich völlig hanebüchen, weil es A, nicht um große Summen geht und B, einfach so eine populistische Maßnahme ist. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Das ist auch so eine Form der Selbstdemütigung von Politikern. Und das höchste Gehalt hat übrigens der Bundespräsident mit 25.000 Euro, gefolgt vom Kanzler mit etwas mehr als 22.000. Und ganz ehrlich, das sind tolle Gehälter und ich werde in meinem Leben nie so viel verdienen, aber so wahnsinnig übertrieben finde ich das jetzt alles nicht. Vor allem im Vergleich mit der Privatwirtschaft auch.
Du könntest endlich mal die Liste Gasser lancieren und vielleicht in 4 Jahren antreten, das wäre doch was. Aber was mich noch wundern nehmen würde, wie es bei euch eigentlich
so ist. Moment, Bewegung Gasser, ja? In Österreich sind das jetzt alles Bewegung.
Aber wer steht denn bei euch eigentlich eher so unter Postenschacher-Verdacht, die Linken oder die Rechten?
Also die zünftigeren Shitstorms kassieren eigentlich immer die Linken, weil sie natürlich Ideale haben oder sagen wir mal ihre Ideale eher vor sich hertragen und dann vermeintlich leichter daran gemessen werden können oder sie leichter verletzen können. Vor einiger Zeit hat die sowieso schon ziemlich polarisierende sozialdemokratische Berliner Staatssekretärin, also in der Berliner Landesregierung, nicht in der Bundesregierung, Safsan Cebli, ziemlich viel Spott und Häme abbekommen in den einschlägigen Internetforen und Orten, weil sie so eine dicke Rolex am Arm trug, das sei nicht sehr sozialdemokratisch.
Wobei das ist da. Bei uns kriegen das auch immer Sozis ab.
Wobei genau also diese Rolex-Kritik, kurzer Exkurs, ich meine, einfach zeigt, dass die Sozialneidkritiker keine Ahnung von der Schweizer Uhrenbranche haben. Ich meine, Rolex gehört einer gemeinnützigen Stiftung. Oder wie man ernsthaft, wie mein Kollege Ralf Pöhner mal schrieb, Rolex ist der Milliarden-Multi, von dem die Sozialdemokraten eigentlich immer geträumt haben. Und das will heißen, die Fondation, die Kohle erhält vom Uhrenverkauf etc., die fördert zum Beispiel talentierte Schüler und Studenten, deren Eltern zu wenig Geld haben, spendet ans IKK, die ETH Lausanne, einen Sportclub in Genf etc. pp. Also,
Das heißt, Rolex ist so eine Art Luxusversion von diesem, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, von dieser alten Bierverkaufsmasche. Wenn man einen Kasten Bier kauft, rettet man irgendwie einen Quadratmeter Regenwald oder so. Ja? Kaufen Sie eine Rolex und verbessern Sie was die Bildung in der Schweiz.
Es gibt einen Grund, wieso das Fidel Castro und ich glaube auch Che Guevara Rolex trugen.
Es ist, also wenn das nur Thomas Trotzter, der mittlerweile Ex-SPÖ-Geschäftsführer, gewusst hätte, dann hätte er ein Argument gehabt, weil der wurde nämlich auch mit einer sauteuren Uhr gesehen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob es ein Rolex war. Keine Ahnung. Und wirklich vorbei war es dann, als er mit einem sauteuren Porsche vorfuhr. Also da war dann die Hölle los. Obwohl, ob der Porsche sauteuer war, weiß ich nicht, aber es war halt ein Porsche.
Aber immerhin einen neuen Elfer, der anständig aussieht, wenn wir mal wieder über Ästhetik von Autos reden wollen. Aber Entschuldigung, ich will dich nicht
unterbrechen. Ja, gut. Also ich meine, das war halt, also diese Empörung war einfach total peinlich. Und ich meine, völlig abgedreht, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, ist es worden, als die SPÖ-Chefin Pamela René-Wagner in Saint-Tropez gesehen wurde. Und davon hat der Boulevard natürlich irgendwie genüsslich Fotos gedruckt. Also mir ist es ja völlig schleierhaft, welche Maßstäbe wir dann Politiker anlegen.
Ja, mir auch. Wir haben ja mal einen Verteidigungsminister gehabt, Rudolf Scharping, der zurückgetreten ist, weil er während deutsche Soldaten im Einsatz waren, mit seiner Geliebten in einem Pool geplanscht hat und sich dabei hat fotografieren lassen. Und der Kanzler zu der Zeit, Gerhard Schröder, wurde ja als Brioni-Kanzler verspottet, weil er gerne gute Anzüge trug, was ich irgendwie überhaupt nicht schlimm finde. Und viele fanden es dann auch anrüchig, dass er so gerne gute Zigarren raucht. Ich finde, ehrlich gesagt, diesen Spott immer ziemlich selbstentlarvend, weil es ja meistens Spott über die Insignien des Aufstiegs ist. Ne? Also Gerhard Schröder ist jemand, der von unten hochgekommen ist, der sich hochgearbeitet hat und dann mag er halt gute Zigarren, ist doch nicht so schlimm. Und ich finde, dass diese Insignien oberflächlich sind, ist kein Problem. Und damit sagt man ja auch mit dem Spott über Leute wie Schröder, der Schröder, das ist so ein unangenehmer Emporkömmling.
Also was mich stört, so nochmal zum Schluss, wir reden jetzt irgendwie immer davon und das wird auch in diesen Debatten immer gemacht, wie Politiker zu leben haben. Und mir ist es ehrlich gesagt ziemlich wurscht, wofür der sein Geld ausgibt. Also wenn er sich auf Späßen ein dickes Auto kaufen würde, dann wäre ich schon etwas angefressen, weil das ja mein Geld ist. Aber ansonsten, jo mei. Und wenn er sich gerne eine Weinsammlung vor seinem Gehalt zulegt, why not?
Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
Über Eva Klawischnik haben wir in diesem Podcast schon gesprochen. Nämlich als die frühere langjährige Chefin der Grünen beim Glücksspielkonzert Novomatic anheuerte. Ein Engagement, das viele auch uns etwas ratlos zurückließ. Nun ist Eva Klawischnik wieder aufgetaucht. Und zwar wegen einem fulminanten Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen Facebook, das auf eine Klage von ihr zurückgeht. Es ging um einen Artikel, der von der Facebook-Seite geteilt wurde. Titel: Grüne Doppelpunkt Mindestsicherung für Flüchtlinge soll bleiben. Was sich darunter in den Kommentaren abspielte, war, pardon my French, unter jeder Sau. Miese Volksverräterin war noch fast das Freundlichste, was da zu lesen war. Klawischnik verlangte von Facebook, dass diese und sinngleiche Postings zu löschen seien. Das war im Jahr 2016. Sie bekam in Österreich Recht, der oberste Gerichtshof verwies die Sache jedoch an den EuGH weiter und dessen Urteilsspruch bedeutet nun, dass Hasspostings wie diese weltweit zu löschen sind. Und zwar zeitnah, nicht erst in ein paar Wochen. Das Urteil schlug riesige Wellen, überall wurde darüber berichtet und es ist ein später Sieg für Eva Klawischnik, die heute sagt, der Hass, der im Netz entgegenschlug, sei auch einer der Gründe für ihren Rücktritt 2017 gewesen. Eva Klawischnik, eine Österreicherin, die man kennen sollte.
Wir wollen auf Initiative natürlich von Matthias über Hunde reden. Nicht nur über einen speziellen Hund, sondern über Hunde generell. Und ich muss direkt am Anfang was geschehen. Ich mache mir jetzt garantiert sehr, 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 sehr viele Feinde unter unseren Hörern. Ich mag keine Tiere.
Wie, du magst keine Tiere?
Magst du nur tot auf dem Grill? Oder
wie? Ja, das ist so, mein Vater hat manchmal gesagt, ich mag keine Katzen, die passen nicht aufs Brot, genau. Nein, ernsthaft, ich kann mit Hunden im Speziellen und mit Haustieren im Allgemeinen absolut nichts anfangen. Ich finde, ehrlich gesagt, diese Domestizierung und diese Vermenschlichung von Tieren ziemlich abstoßend. Zumindest in Städten, finde ich, haben Tiere absolut nichts zu suchen. Die haben nichts in Wohnungen zu suchen und die sind auch kein Menschenersatz.
Wo wurdest du irgendwie mal den Allerwertesten gebissen von einem dieser Köter? Oder trampelst du immer auf irgendwelche Hundehaufen, wenn du aus dem Haus gehst? Oder?
Ja, zu diesen beiden schönen Themen Beißen und Scheißen kommen wir ja später noch. Aber meine Abneigung gilt ehrlich gesagt ja nicht nur den Hunden.
Womit wir auch den Titel dieser Folge hätten, Beißen und Scheißen.
Aber ich finde ja nicht nur Hunde irgendwie nervig und unnötig vor allen Dingen und lästig, sondern ehrlich gesagt auch Katzen und Meerschweinchen und all dieses andere Kleinvieh, was da so rumkreucht.
Dann hast du auch irgendwie Angst vor all den Büssi-Springmäusen oder was sonst noch gehalten wird.
Genau, also, alles, was ich nicht mag, davor habe ich Angst. Das ist die Logik. Sag mal, wie viele Haushunde laufen denn bei euch da so rum und wie viele Katzen und überhaupt?
Wie bei mir daheim?
Also ja, auch bei dir daheim.
In Innsbruck läuft eine Katze.
Was ist eine Katze? Wieso wusste ich bis jetzt davon nichts?
Also es ist ein bisschen kompliziert. Ich selbst habe keine Katze, aber sie ist halt da, wo ich bin. Es ist ein bisschen kompliziert.
Also lass mich raten, wie sie heißt.
Kriegst nie raus.
Keith.
Na.
Charlie.
Willst du jetzt alle Stones-Mitglieder durchgehen? Nein.
Ja, irgendwo muss ich beginnen mit meinem Sherlock Holmes. Also wie heißt sie denn?
Joey.
Remote. War jetzt nicht so weit weg, fand ich. Aber könnt ihr jetzt nach dieser kleinen Katzeneinlage noch mal eine Frage beantworten? Wie viele Hunde gibt es bei euch im Land? Also nicht bei dir zu Hause? Das werden nicht ein paar hunderttausend sein, nehme ich an.
Das ist eben der Unterschied zwischen uns Tierfreunden und dir als Tierfeind. Wir interessieren uns für das Wohl unserer animalischen Begleiter. Und dann geht es eben auch darum zu wissen, wie die Katze des lieben Florian heißt. Obwohl, ich muss ja ehrlich gestehen, auch ich hasse Katzen. Das finde ich völlig überflüssige, vogelfressende Biester. Aber egal, in der Schweiz waren es 2018 etwas über eine halbe Million Hunde.
Also bei uns waren es im August 548.508 Hunde, die registriert waren.
Wow, genau. Das ist sehr, sehr exakt. Bei uns sind es ungefähr in Deutschland 9 Millionen. Das muss man sich ja vorstellen. 9 Millionen Hunde als Haustiere. Das ist mehr als ein Haushund für 10 Deutsche. Ja? Also wenn ich mir vorstelle, dass allein ich mit meiner Frau und mit meinen 2 Kindern schon 4, dann muss quasi in jeder zweiten Familie muss quasi ein Hund rumlaufen. Ich finde es echt irre viel.
Aber das lässt bei mir den Verdacht hochkommen, dass es vielleicht, dass Hunde vielleicht trotzdem auf den einen oder anderen Gerät passen. Also wieso seid ihr so maßlos, wenn es um Hunde geht? Was macht ihr mit denen?
Ich hab keine Ahnung. Da musst du sie echt andere Leute fragen. Ich kann das echt überhaupt nicht nachvollziehen. Aber die Städte sind wirklich voll mit Hunden. Also Berlin ist auch wirklich berüchtigt dafür, dass hier jahrelang alles voll, jetzt habe ich das Wort eh schon gesagt, also vollgeschissen war auf den Bürgersteigen. Das ist ein bisschen besser geworden. Was auch direkt meine Frage an euch wäre, was dürfen denn die Hunde bei euch so? Wo dürfen die überhaupt hin? Sind sie in Cafés willkommen oder in Supermärkten oder in Hotels vielleicht auch? Gibt es Hundehotels? Florian, ich habe im Internet ein Ranking der angeblich hundefreundlichsten Länder gefunden. Ich weiß nicht, wie seriös dieses Ranking ist, aber Österreich stand auf Platz 1.
Ernsthaft? Schau dich an. Also, wobei, wenn ich so drüber nachdenke, das kann eigentlich ganz gut sein. Ich kenne nicht allzu viele Orte, wo Hunde dezidiert nicht erlaubt sind. Also im Supermarkt und öffentlichen Gebäuden natürlich nicht, auch in Schwimmbädern und so Sachen. Aber sonst, also zum Beispiel in meinen Kaffeehäusern, in denen ich da oft rumsitze, da liegt oft ein Hund nebenan unterm Tisch und der kriegt dann auch vom Kellner einen Wassernapf hingestellt und alle sind glücklich.
Also bei uns ist das natürlich alles klar geregelt in Hundegesetzen, wobei die sind kantonal, ein nationales.
Gibt's auch.
Gibt es ein nationales Hundegesetz? Da haben sie bei uns eben mal episch darüber gestritten. Bei uns sind die kantonal und das für Zürich habe ich gestern noch rausgesucht. Das ist also immerhin 9 Seiten lang und da steht dann, dass Hunde nichts in Friedhöfen, Badeanstalten, auf Pausenplätzen von Schulhausanlagen, Spiel- oder Sportfeldern oder an Orten, die von den zuständigen Behörden entsprechend signalisiert wurden, also dass sie überall dort nichts zu suchen haben. Und im Gesetz wird im Übrigens auch geregelt, wie viel Steuern die Gemeinden für einen Hund erheben dürfen. So bis zu maximal 200 Franken im Jahr.
Ja, okay, so arg sind wir nicht. Also die Hundesteuer ist bei uns auch je nach Bundesland unterschiedlich. Und so, was weiß ich, Größenordnung zwischen 40 und 100 Euro. Aber eben immer noch billiger als bei euch.
Gibt es bei euch denn auch diese kleinen Plastiktütenspender in Parks, so diese Plastikhandschuhe, damit die Hundebesitzer den Code auch selbst aufsammeln können, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist?
Klar, also der heißt bei uns Robidog, der grüne Kasten. Robidog ist die Abkürzung, also Ro und Bi, das waren die ersten beiden Buchstaben der beiden Tüftler, die den erfunden haben und Dog selbst erklären. Grüner Kasten. 95 cm hoch, 50 cm breit, 30 cm tief, vorne ein quadratischer Einwurf und auf den braunen Säcken ein weißer Dackel in Kauerstellung. Eine helvetische Errungenschaft, ein Exportschlager, meine Lieben.
Also diese Geschichte gab es auch bei uns. Es war eine Riesendebatte, die sich über Jahre hinwegzog. Und ehrlich gesagt, ich kann sie verstehen. Also als ich Kind war, ging ich immer von der Schule heim und kurz nachdem alle Pensionisten in meiner Straße mit ihren Hunden draußen waren und der Gehsteig war voll mit Hundescheiße. Es war ein Parcourslauf für mich, immer von der Schule heimzukommen. Und mir wird ehrlich noch schlecht, wenn ich dran denke. Also ja, und es gab dann diese Debatte, vor allem in Wien. Und mittlerweile gibt es diese Spende auch. Und wisst ihr, wie man das in Wien nennt? Ein Sackerl fürs Gackerl.
Auch ein schöner Titel für diese Sendung.
Ich habe im Übrigen noch eine richtig widerliche Zahl gefunden. Ich weiß aber nicht, ob sie stimmt. Die halbe Million Schweizer
Super.
Hunde.
Sag sie einfach.
Ja, nein, die ist eine Hochrechnung. Die halbe Million Schweizer Hunde, die lassen Jahr für Jahr eine Kackwurst mit einem Totalgewicht von, Achtung, 60.000 Tonnen liegen.
Fantastisch.
Ich stelle mir jetzt eine einzige Wurst vor. Oh, schnell dieses Bild weg. was ich interessant fand in Sachen Hundekot, gibt es in Deutschland ein krasses Süd-Nord-Gefälle ausnahmsweise mal. Wer nämlich den Kot von seinem Hund nicht wegmacht, der zahlt in Bayern oder in Baden-Württemberg 150 beziehungsweise bis zu 250 Euro in Baden-Württemberg. Und in Norddeutschland zum Beispiel, in Hamburg, in Schleswig-Holstein, sind es nur so 10 bis 20 Euro.
Ihr langt es aber ordentlich zu. Also in Wien kostet das keine 40 Euro, in anderen Städten da ist etwas mehr. Aber also an Baden-Württemberg kommt keiner.
Ich habe mich wirklich auch noch bemüht. Ich habe also gegoogelt, aber eine höhere Buße als in Baden-Württemberg habe ich also fürs Hundegacki liegen lassen, habe ich auch in der Schweiz nicht gefunden. Der goldene Hundescheißdreck geht an Baden-Württemberg. Aber ich meine jetzt noch etwas Ernsteres. Also das, eben das mit dem Scheiß ist das eine, aber das andere ist das Beißen. Und da wurden die Hunde in der Schweiz in den vergangenen Jahren, also in den Nullerjahren, wirklich zum Politikum. Also das Anlass war, dass im Dezember 2005 ein kleiner Bub auf dem Weg in den Kindergarten von drei unbeaufsichtigten Pitbull-Terren totgebissen wurde. Und die Tat schockierte das Land dermaßen, dass auch der Bundesrat versprach, er werde sich jetzt um ein schärferes Gesetz kümmern, eben auch um ein nationales Hundegesetz. Da führten dann mehrere Kantone Rassenverbote ein, es gab Leinenzwang, Maulkorbpflicht und der Blick, also die Boulevardzeitung hier, die lancierte sogar eine Petition für ein Kampfhundverbot und einiges ändert sich dann auch 2006, seitdem gibt es eine Meldepflicht bei Hundebissen und seit 2008 müssen Hundehalter einen Kurs absolvieren, wenn sie einen Hund halten wollen. Also für Hundebesitzer gelten strengere Regeln als für künftige Eltern, die Nachwuchs zeugen wollen.
Für jede Hunderasse müssen sie einen Kurs absolvieren?
Ja, es ist auch wieder kantonal unterschiedlich, okay. Aber eigentlich ist es schon so die Idee.
Ja, weil eben die Debatte gibt es bei uns auch immer über diese Kampfhunde, also eigentlich diese Listenhunde. Und genau gleich immer, wenn ein Hund zubeißt, dann gibt es die Diskussion. Also ich habe einen Zahl gefunden, allein 2017 mussten 3600 Menschen wegen Hundebissen ins Krankenhaus. 17% davon waren Kinder. Und in Wien ist es mittlerweile so, dass wenn man bestimmte Rasse hat, also zum Beispiel einen Rottweiler, Bullterrier, dass man dann eben diesen sogenannten Hundeführerschein machen muss. Und diese Hunde müssen an öffentlichen Orten auch mit Maulkorb und Leine geführt werden.
Ich meine, ich finde es grundsätzlich auch richtig und verstehe auch überhaupt nicht, weshalb man sich solche Kampfmaschinen auf vier Beinen halten muss. Aber der Punkt ist halt, Beißen tun halt nicht nur die usual suspects, sondern auch andere Köter und ich musste als Kind die schmerzhafte Erfahrung machen, dass einem verdammte Katzen fast die Augen auskratzen können, Klammer geschlossen.
Ah, daher dein Katzenhass, ich verstehe.
Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt, die geht von jährlich 9.500 Hundebissen aus, die ärztlich versorgt werden müssen. Das ist bedeutend mehr, als in den kantonalen Statistiken auftaucht. Und dort wiederum gibt es Statistiken aus einigen Kantonen, sind halt auch kleinere Hunde relativ häufig vertreten. Also von dem her, so diese Listen sind immer so eine Frage. Also da findest du dann halt auch einen Russell Terrier drauf. Und was schon auch war, was man sagen muss, das hat jetzt etwas wieder abgenommen, aber die politische Energie, die in der Schweiz in diese Kampfhundfrage gesteckt wurde, die war jetzt bei aller Tragik der Einzelfälle, die war völlig unverhältnismäßig.
Eine letzte Zahl noch von mir, ich habe schon so viele genannt. Es gibt Zahlen über Todesopfer in Deutschland von Hunden, das sind so zwischen 0 und 8 im Jahr, also im Schnitt 3,6, glaube ich, ungefähr. Das finde ich schon ordentlich. Und Deutschland hat sich in dieser Frage, wie man eigentlich mit Kampfhunden, mit sogenannten Kampfhunden umgeht, mit diesen Listenhunden, wie du so genannt hast, Florian, für so eine Art Klassifizierung entschieden, die eigentlich letztlich auf so eine Art Verbot hinausläuft. Ne? Also Pitbull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier und Bull Terrier und Kreuzungen aus diesen vielen Rassen, die ich vorher alle nicht wirklich kannte, dürfen gar nicht erst ins Land gebracht werden. Also die dürfen nicht nach Deutschland rein, die dürfen auch nicht gezüchtet werden. Und der einzige Grund, warum man sich so einen Hund noch zulegen darf, ist, wenn man nachweisen kann, dass man es ganz dringend braucht, zum Beispiel als Blindenhund oder als Polizeihund oder so.
Pitbull als Blindenhund, das finde ich gut.
Ich weiß nicht, ob es diese Fälle gibt, aber es wird im Gesetz extra erwähnt. Also scheint es irgendwie einen Grund dafür zu geben. Und die im Land sind, die müssen natürlich auch Maulkorb tragen, wie ich es schon erwähnt habe. Darüber hinaus gibt es wahrscheinlich ähnlich wie bei euch, Matthias, so absurd komplizierte Listen, was in welchem Bundesland erlaubt ist. Manche, das fand ich besonders interessant, machen auch so eine Art Wesenstest. Das bedeutet, wenn ich einen Hund habe, der irgendwie als gefährlich klassifiziert ist, ich aber finde, auch dieser eine, mein spezieller Lieblingshund, der ist aber gar nicht so gefährlich wie seine Rasse es angeblich hergibt, dann kann ich mit diesem Hund zum Amt gehen und die machen einen Wesenstest und da kann dann dieser Hund irgendwie diesem Menschen vom Amt nachweisen, dass er gar nicht so gefährlich ist, wie seine Artgenossen da sind. Und da wäre ich dann schon mal ganz gerne dabei, wie so ein Bullterrier da vor diesen Leuten beim Amt liegt und sie anwinselt, also damit er doch rein darf. Das ist
dasselbe, wie wir jeweils vor der Podcastaufnahme miteinander machen. Mal schauen, wie das Wesen, unsere Wesen gerade sind. Wir winseln und kläffen uns gegenseitig an.
Aber Lenz, was mich da jetzt seit dem Beginn ein bisschen umtreibt, also woher kommt deine Abneigung gegen Haustiere und Hunde im Speziellen?
Ja, ich weiß es nicht so genau und ich gebe ja jetzt ehrlich gesagt auch zu, dass das vielleicht mindestens genauso viel mit mir zu tun hat wie mit den Haustieren selbst. Das ist wahrscheinlich ziemlich...
Davon gehe ich aus.
ziemlich irrational und ich freue mich schon auf die Zuschriften, die mir naheliegen, mich doch mal irgendwie um mein Verhältnis zu anderen Lebewesen zu kümmern. Aber wenn ich versuchen wollte, das rational zu erklären, warum ich mit Haustieren nichts anfangen kann, um es mal ein bisschen gemäßigter zu sagen, würde ich das gerne mit Zitaten von einem gewissen Walter Penck-Lipowski tun, einem Österreicher. What? Kennst du den, Florian?
Ja, der war doch Falco-Bodyguard und Privatdetektiv.
Ja, genau.
Ist vor ein paar Monaten gestorben.
Genau, den habe ich jetzt wieder rausgegraben. Genauer gesagt, es gibt eine Doku über Haustiere, in der er vorkommt und die ich ausgegraben habe. Und da sagt er über Hunde, diese seien im Vergleich zu Frauen, Zitat, einfacher zu handhaben, weil sie im Unterschied zu Frauen noch folgen können. Und weiter, für ihn dienen die Haustiere zur Vergrößerung für mein Ego. Ich liebe mich, ich bin einer der nettesten Menschen, denen ich je begegnet bin. Abgesehen davon, dass ich Herrn Penck-Lipowski nie persönlich kennenlernen durfte, er ist ja vor kurzem gestorben und also nicht weiß, wie lieb er und nett er wirklich ist, finde ich das vielleicht ein Extrembeispiel, aber doch eigentlich ein ganz gutes Beispiel für das, was ich bei vielen Haustierbesitzern und in vielen Konstellationen, denen Haustiere angeschafft wäre, auch so ein bisschen vermute. Man kann sich da ein Wesen kaufen, das einen liebt. Man kann sich das kaufen, das kann man sonst nicht. Und das auch nicht so anstrengend und so kompliziert und vor allem nicht so ebenbürtig ist wie ein Mensch.
Und mit dem hast du jetzt wirklich so ein großes Problem?
Ja. Ja, ich habe damit ein großes Problem und dazu kommt ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, müssen wir auch nicht mehr, aber das ist auch, ich halte es auch für Tierquälerei, Tiere extra zu züchten, um sie dann in Wohnungen zu halten. Und ja, da kann man darüber reden, dass Fleisch essen natürlich die größere Tierquälerei ist, weil da die Haltebedingungen noch viel schlechter sind.
Also ganz kurz, ich möchte da noch eine Lanze brechen. Ich hab selbst keinen Hund, werde voraussichtlich auch nie in die Verlegenheit kommen, einen zu besitzen, aber ich kann die Faszination schon nachvollziehen. Also ich habe da mal mit einem Hüttenwirt gesprochen, der mit seinem Hund am Bike lebt, ihm den ganzen Sommer. Das ist ein Bike-Kamerad für alle Touren, die er macht, für die Bewirtung der Hütte. Der Hund ist einfach immer dabei. Also das stelle ich mir dann schon fast romantisch vor. Oder ein Freund von mir hat so ein Riesenviech, eine Windhund-irgendwas-Mischung, keine Ahnung. Wunderschön, sehr groß. Und mit dem sind wir, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ab und an am Bike unterwegs. Das ist richtig cool. Oder wenn wir im Winter rodeln gehen, ich bin jetzt nicht so der defensive Rodler und da fährt man dann so ein Ding runter, gibt Vollgas und auf einmal zieht dieser Hund an einem vorbei, also das ist schon schön.
Aber also ich habe jetzt wirklich nachher noch einen Punkt. Also ich meine, was ist jetzt mit Straches Hund?
Sorry, lieber Matthias, unsere Zeit ist leider um, ein andermal dann.
Du kriegst einen Hundekeks, Linda. Brav sein.
Die Spinnen, die Schweizer.
Die Schweizer Banker, die sind ja immer wieder mal gut für eine Räubergeschichte, wobei, seit sie sich auf ihre Weißgeldstrategien fokussiert haben, also seit sie mehr oder minder ehrlich ihr Geld verdienen wollen, sind sie auch, ehrlich gesagt, etwas langweilig geworden. Bis vor ein paar Wochen. Da kam es in der Zürcher Innenstadt hier gleich ums Eck bei unserem Büro zu einem filmreifen Showdown. Iqbal Khan, ein Banker der Credit Suisse, dessen Wechsel zum Branchenkonkurrenten UBS bereits bekannt und fixiert war, der stellte auf offener Straße in unmittelbarer Nähe des Paradeplatzes eben einen Privatdetektiv oder mehrere Privatdetektive, die ihm gefolgt waren. Hinter der Beschattung stand sein ehemaliger Arbeitgeber, also die CS, die befürchtete, Khan könnte Mitarbeiter abwerben und zur UBS rüberziehen, obwohl man ihm das verboten hatte in dieser kurzen Karenzfrist von ein paar Monaten. Gut, soweit so gaga, aber die Geschichte hatte eine noch gagaigere Vorgeschichte. Khan wechselte nämlich von der CS zur UBS, weil er sich mit seinem Boss bei der CES, CEO Tidjan Thiam, verkracht hatte. Einerseits beruflich, vor allem aber privat. Die beiden Einkommensmillionäre, die wohnen an der Goldküste in Küsnacht hier bei Zürich, nämlich gleich nebeneinander in ihren Villen. Und weil Khan seine Villa umbaute, sodass es so lange dauerte, drehte Thiam anscheinend im roten Bereich. Der Baulärm muss ihn fertig gemacht haben. Und weil Thiams Partnerin wiederum Bäume in die Seesicht von Khan pflanzen ließ, ging der junge Starbanker steil. Der Krach, so wird es kolportiert, eskalierte Anfang Jahr an einer Privatparty bei den Thiams zu Hause und, wie Zeugen gegenüber einigen Medien sagen, wurde knapp nicht handgreiflich. So, das wäre alles sehr lustig und unterhaltsam und auch, dass zwei CS-Topshots rausgeworfen wurden, trübt den Unterhaltungswert dieser Story nicht. Wäre da nicht die Meldung reingeplatzt, dass sich ein Mittelsmann in diesem Beschattungsskandal das Leben nahm, weil es nicht ertrug, dass sein Name in diesem Zusammenhang publik wurde. Er sah sich in seiner Existenz bedroht. Liebe Schweizer Banker, ihr spinnt doch. Also eigentlich nein, mehr noch. Ihr solltet euch schämen.
Das war's diese Woche mit unserem transalpinen Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist in der Schweiz und in Österreich, dann lesen Sie doch die gedruckten oder digitalen Ausgaben der Zeit Schweiz und der Zeit in Österreich. Was habt ihr vorbereitet?
Wir haben diese Woche den Abschluss unserer Serie 10 Ideen, wie wir die Schweizer Demokratie verbessern können. Und zwar ist unsere 10. Idee, dass wir mehr streiten sollen. Und dafür hat sich meine Kollegin Barbara Achermann mit ihrem Cousin getroffen, Henri Böhm. Der ist Stadtrat, also Parlamentarier für die SVP in Bern und politisiert am rechten Rand der Partei. Und die beiden mögen sich, sind zusammen auch aufgewachsen, aber bisher galt Politik bei Familientreffen als Tabu und dieses Tabu haben sie jetzt gebrochen und sich ordentlich gezopft.
Und ich habe mit Max Lercher gesprochen, einem früheren SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der fordert, dass seine Partei sich neu gründen sollte. Wir haben darüber geredet, was er sich darunter vorstellt.
Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der Zeit oder natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir
Papa.
Adieu.
Und tschüss.